So, meine Lieben, heute möchte ich einmal mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Was ist so ziemlich das Erste, was unsere kleinen Kinder aus der Bibel auswendig lernen? Laut? Ja, genau. Psalm 23. Und genau um diesen Psalm, um den Beginn vom Psalm 23, soll es auch heute in der Predigt gehen. Bei mir war es nämlich auch so, dass mich dieser Psalm 23 seit meiner frühesten Glaubenszeit begleitet hat. Ist jetzt vielleicht noch nicht so lang her bei mir, ja, das sind vielleicht erst so 8 Jahre, aber immerhin. Und wie das so war bei mir, möchte ich euch ganz kurz einmal erzählen. Ich habe euch ja schon ein paar Mal verraten, dass ich eigentlich eher ein, drücken wir es einmal positiv aus, vorsichtiger Mensch bin. Also ich neige dazu, dass wo immer etwas schief gehen kann, dass er annimmt, dass schief gehen wird. Ja, also dieses Murphy's Law. Ja. Und da mache ich mir natürlich Sorgen. Ja. Peter Alexander, ich zähle täglich meine Sorgen, wenn ein oder andere was sagen. Ich weiß natürlich, dass es nicht gut ist. Ja. Das ist alles andere als gut. Denn eigentlich sollen wir alle unsere Sorgen auf Jesus Christus werfen, nicht? Und nicht damit unser Hirn zermartern. Naja, aber Wissen und Tun sind oft zwei verschiedene Dinge leider. Als ich vor mehreren Jahren damals angefangen habe, in Wien zu arbeiten, war das für mich auf der einen Seite ein bisschen Freude, weil es Abwechslung war, auf der anderen Seite auch ein riesengroßer Schock. Für manche verwunderlich, ich mag Wien nicht. Und zwar überhaupt nicht. Also, als Burgenländer ist mir das einfach viel zu grau, die Menschen sind oft schlecht aufgelegt, der Florian ist halt eh nicht da, gut. Weil man ist auch noch zusätzlich auf den Zug ständig angewiesen und im Winter ist das echt ein Problem. Also das kann echt zu einem großen Problem werden. Die Pendler oder ehemaligen Pendler von euch werden das gut verstehen können. Natürlich ist dann damals mein Sorgenpegel auch rasant nach oben geschnellt. Nicht? Stellt sich mal vor, was da auf dem täglichen Weg zur Arbeit alles schief gehen kann. Das viel Potenzial für Sorgen da. Ne? Ich habe also immer, also das ist auch die Lieblingsgeschichte von Nils, beim Schlafengehen, so ein bisschen das Bild gehabt vom überfallenen Mann im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Irgendwo liegen in Wien, zerschunden, zerschlagen, ausgeraubert und alle rennen vorbei, schauen weg und wollen mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Man hört, es soll es geben heutzutage in Wien, nicht? Mein Glück war aber damals schon, dass ich schon seit einiger Zeit in die Gemeinde gegangen bin und dass ich da schon ein bisschen was mitbekommen habe. Und als mich dann wieder so eine Sorgenlawine attackiert hat, habe ich mir gedacht, aus, das kann es ja nicht sein. Nicht? Im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte und auch im dunklen Tal wird er mich trösten mit seinem Hirtenstab. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der Herr mein Hirte ist und er führt und leitet mich und beschützt mich, was soll mir dann passieren? Dann ist mein Leben unter der Hand Christi. Eigentlich kein Grund zur Sorge. Und seit dem Moment, ja, wo mir das bewusst worden ist, war dann auch das Wien-Pendeln kein Problem mehr. Ja. Also zumindest in dieser einen Hinsicht. Ja. Das mit dem Winter und so weiter stecken bleiben im Zug ist immer noch geblieben, aber zumindest habe ich keine Sorge mehr gehabt, ja, keine Angst mehr gehabt. Das hat mir wirklich, wirklich getröstet. Und genau diese Erfahrung wollte ich jetzt einmal zum Anlass nehmen, mir ein bisschen intensiver als bisher mit dem Psalm 23 zu beschäftigen. Und den Beginn machen wir heute mit dem ersten Teil, dem ersten Vers. Und bevor es losgeht, möchte ich den Psalm 23 noch gerne mal vorlesen. Ich meine, viele von euch kennen eh auswendig. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Als erstes werden wir uns ein paar Hintergrundinformationen zu dem Psalm ins Gedächtnis rufen. vieles werdet ihr eh schon kennen. Aber so ein bisschen Wiederholung ist nicht schlecht. Bei insgesamt 150 Psalmen befindet sich der 23. noch eher am Anfang und zusätzlich wissen wir, dass er zu einer Gruppe von Psalmen gehört, die David als Verfasser zugeschrieben werden. Was wir allerdings nicht wissen ist, zu welcher Zeit in seinem Leben David den Psalm geschrieben hat. Das kann man nicht ganz sicher sagen, aber wenn ich mir so den Inhalt und die Lebensweise, die da drin steckt, anschaue, würde ich sagen, dass er da schon ein bisschen älter und reifer gewesen sein dürfte. Also er hat schon einiges erfahren vorher. Wenn man sich eine bestimmte Bibelstelle anschaut, wie man beim Sascha gelernt hat, muss man natürlich auch immer schauen, in welchem Kontext steht die Stelle. Das heißt, in unserem Fall sollten wir vielleicht einen Blick werfen auf 22 und Psalm 24. Und wenn wir das machen, dann sehen wir auch, dass da auch ein innerer Zusammenhang auch da ist. Zuvor im Psalm 22 schildert uns David nämlich sein in der Situation ganz starkes Gefühl der Gottverlassenheit und seine Angst vor dem Feind. Der Psalm wurde quasi also in diesem finsteren Tal geschrieben, das ist dann im Psalm 23 im Vers 4 steht. Aber auch in dieser, sagen wir so, brenzligen Situation hat er nie die Hoffnung auf Gottes Hilfe verloren. Er hat sich immer darauf verlassen, dass Gott ihm helfen wird. Man kann sich Psalm 22 also gut als eine Art Vorrede zum Psalm 23 vorstellen. Während David noch in seiner Drangsal hier um Gottes Hilfe und Beistand bittet, folgt dann ein Psalm danach, im Psalm 23, sein Dank und sein persönliches Glaubensbekenntnis, wo Gott nochmal ganz intensiv dafür dankt. Und auch der Psalm 24 passt inhaltlich ganz gut zum letzten Satz von Psalm 23. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Denn dort im Psalm 24 besingt David dann den Einzug des Königs der Herrlichkeit, Jesus Christus, in Gottes Heiligtum, in sein Haus. Aber so viel zum Kontext, kommen wir jetzt mal zurück zum Psalm 23. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass mich dieser Beginn vom Psalm 23 extrem beeindruckt. Also der fesselt mich. Der Herr ist mein Hirte. Da steckt so viel Kraft drinnen, so viel Vertrauen drinnen, so viel Zuversicht drinnen. Das ist einfach unglaublich. Das ist der Hammer. Ja? Das ist ein echt starkes Bekenntnis. Bei solchen Sätzen hilft es ja immer, wenn man sich jedes einzelne Wort immer so betont. Ja? Der Herr ist mein Hirte. Ne? Das heißt, ich lasse mich nicht leiten von meinen Bedürfnissen, von meinen Wünschen oder sonstigen Vorstellungen, nicht? Sondern nein, der Herr ist mein Hirte. Ich lasse mich vom Hirten leiten, von Jesus Christus lasse ich mich leiten. Das ist, ja, der Herr ist mein Hirte. Das ist jetzt Gegenwart und Zukunft. Nicht? Das ist nicht etwas, ja, Glaube und so weiter. Wir kennen das ja von vielen Mitmenschen, nicht? Die sagen, ja, den Herrn lassen wir einen guten Mann sein, mit dem beschäftige ich mich, wenn ich alt bin, dann ist immer noch Zeit genug. Na, der Herr ist unsere Gegenwart. Jetzt ist er wichtig. Ja? Nicht irgendwann in Zukunft, wer weiß, kommt es dazu. Sondern jetzt, das ist für unsere Gegenwart extrem bedeutend. Der Herr ist mein Hirte, jetzt und in Zukunft. Und natürlich ganz wichtig, er ist mein Hirte, mein persönlicher Hirte. Nicht irgendwo ein Gott, so ein allgemein Wesen, Wolke, die ja, ein bisschen und so, aus dem esoterischen Bereich vielleicht. Nein, er ist ganz mein persönlicher Hirte. Er kümmert sich um mich ganz persönlich. Und zum Hirten, zu dem kommen wir dann ein bisschen später, was es mit ihm auf sich hat. Also ich glaube, dass sich dieser Satz nicht so einfach dahin sagen lässt. So irgendwo so im Nebenbei. Denn frech gesagt, ganz ehrlich, wer vergleicht sich von uns gern schon mit einem Schaf oder sonst irgendeinem Herdentier? David macht das ganz bewusst. Aber warum spricht David hier im Psalm 23 ausgerechnet von Gott als seinem Hirten? Na, also ich nehme mal stark an, dass es damit zusammenhängt, dass David ja in seinen jungen Jahren selbst Hirte war. Er weiß daher ganz genau, was es heißt, voll und ganz für seine Herde da zu sein, Verantwortung zu übernehmen, für sie zu sorgen. Obwohl Gott ja David schon in seiner Kindheit zum König berufen hat, wie wir in 1. Samuel 16, in den Versen 11 bis 13 lesen können, sind bis zu dieser Erfüllung noch sehr viele Jahre ins Land gezogen. Für David sehr harte Jahre. Und genau diese Jahre haben ihn vorbereitet. Die haben ihn vorbereitet für seinen Dienst am Volk Israel. Die haben ihn geprägt und genau zu dem gemacht, was er ist und wer er ist. Das war quasi eine Art, salopp gesagt, Ausbildungszeit. David hat also schon sehr früh am eigenen Leib erfahren, was es heißt, ein guter Hirte zu sein. Aber schauen wir uns einmal an, und da kommen wir wieder zum Hirten zurück, was es mit diesem Hirtenleben eigentlich auf sich hat. Wie geht's euch, wenn ihr das Wort Hirte hört? Gut, schlecht, neutral, wurscht. Klingt gut. Genau, genau. Also immer sagen, bei mir ist es so, dass Heidi bei mir anscheinend voll eingeschlagen hat. Also Heidi, diese Serie damals in den 80er Jahren, wird jetzt wieder neu aufgelegt, die hat mich irgendwie sehr geprägt anscheinend. Wenn ich nämlich Hirte höre, dann stellt sie bei mir so ein Bild ein von meinem geistigen Auge, das in etwa folgendermaßen ausschaut. So weite, idyllische Hügelflächen mit ganz vielem saftigem Gras, die Schafe ganz lieb irgendwo angeordnet und mittendrin steht der junge Hirte, so wie der Ziegenbeter damals, nicht so frei, ungebunden, draufgängerisch, voll im Leben, und dem geht's gut. Das Problem nur bei diesem Bild ist, dass es eigentlich komplett an der Realität vorbeigeht. Ja? Ob das vielleicht damit zu tun hat, dass die japanischen Produzenten damals ein bisschen eine zu romantische Vorstellung der Alpen gehabt haben, weiß ich nicht. Fakt ist aber, dass das Hirtenleben rein gar nichts mit Romantik und Idylle zu tun gehabt hat. Gerade zu der Zeit Davids nicht. Heute auch nicht übrigens. Ganz im Gegenteil, das war knallharte und beinharte Wirklichkeit. Das war gefährlich. Da war nämlich auch nichts mit solchen weiten, idyllischen Grasflächen. Die Landschaft nämlich war eher geprägt von, wie soll ich sagen, insularen Weideflächen. Ja? Die waren so in sich grast. Wenn die Herde fertig war mit einer Weide, dann hat sie meistens durch steiniges und unwegsames Gelände weitergeführt werden müssen vom Hirten zur nächsten Weidefläche. Und zwischen diesen grünen Auen, wie es auch im Psalm 23 heißt, da waren oft sehr gefährliche Wege dazwischen. Ein guter Hirte musste also quasi seine Qualität dadurch beweisen, dass er die Herde auf rechter Straße von einer Weidefläche zur nächsten geführt hat. Die Arbeit als Hirte war vor allem zwei Dinge. Das erste, gefährlich. Wir haben schon gehört von diesen gefährlichen Wegen. Nicht? Das traditionelle Arbeitsumfeld des Hirten war so, dass der Hirte natürlich ständig in der Nähe seines Viehs, seiner Herde war. Und das heißt auch, dass er meistens auch nachts dort geblieben ist. Um seine Herde zu schützen, zu bewahren, gegen sämtliche Gefahren zu verteidigen. Und das waren ganz schön viele. Da waren Räuber, da waren Raubtiere. Der Hirte war also wirklich ein sehr gefährlicher Beruf. Es war nicht irgendwas, ja, macht man halt so mal dahin. Das hat einen nämlich sogar das Leben kosten können. Und da wundert es mich dann auch nicht, dass angestellte Hirten die Herde oft im Stich gelassen haben, so wie irgendwo am Horizont sich die ersten Probleme ergeben haben. Wenn da irgendwo mal ein Löwe gekommen ist, haben sie oft schon das Reis ausgenommen, sind sie geflüchtet. Genauso wie es Jesus auch in Johannes 10, in den Versen 12 und 13 sagt, nicht? Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Das waren also die schlechten Hirten. David aber zum Beispiel, auf der anderen Seite, der hat um seine Schafe gekämpft. Der ist nicht im Augenblick der Gefahr weggelaufen. Na, ganz im Gegenteil. Er ist eben ein guter Hirte gewesen, der sein Leben auch für die Schafe eingesetzt hat. Und wir lesen das auch in 1. Samuel im Kapitel 17, in den Versen 34 bis 35. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, da kam ein Löwe und einmal ein Bär und trug ein Schaf hinweg von der Herde. Da ging ich aus, ihm nach und schlug ihn und rettete aus seinem Rachen. Und als ich wieder mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Also er ist nicht weggelaufen, im Gegenteil. Die Arbeit als Hirte war aber zweitens noch sehr, sehr verantwortungsvoll. Heute ist das vielleicht nicht mehr so, aber stellt sich mal vor, damals die Bedeutung der Viehzucht und somit auch des Hirtentums an sich. Das erkennt man schon allein dadurch, dass das hebräische Wort damals für Vieh gleichzeitig auch für den Besitz im Allgemeinen gestanden hat. Also Vieh ist gleich Besitz, war wichtig. Der Hirte war während der Wanderschaft voll und ganz, zu vollem Umfang 100% für seine Herde verantwortlich. Das ging dann sogar so weit, dass er für Schaden oder sogar für den Verlust von Vieh auch Ersatz leisten hat müssen. Das ist dann auch beschrieben in 2. Mose, Kapitel 22, in den Versen 9 bis 14. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass der Hirte ein ganz ein starkes Bestreben gehabt hat, seine Herde zusammenzuhalten und auch zu zählen. Und er hat sie am Morgen und am Abend jeweils gezählt, seine Herde, indem er sie unter seinem Hirtenstab durchgehen hat lassen, dass ihm auch ja keins verloren geht. Also er hat immer genau gewusst, ob alle Schafe da sind. Wenn man sich einmal vor Augen führt, wie vielfältig und anspruchsvoll das ganze Arbeitsspektrum, die Aufgaben eines Hirten sind, dann bleibt von dem Bild der ruhigen Idylle von meinem Ziegenbeter gar nicht mehr viel über, eigentlich gar nichts mehr über. Ich möchte euch jetzt nur ein paar Punkte aufzählen, was denn alles so zu dem Aufgabenbereich eines Hirten gehört. Erstens, ein Hirte ist natürlich in erster Linie dafür verantwortlich, dass es der Herde gut geht, dass sie gesund sind und dass die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt bzw. sogar gesteigert wird. Der Hirte sucht gute Weideplätze deswegen aus und sorgt dafür, dass sie auch genügend Ruhe und Zeit haben, um da zu grasen. Also er hetzt sie nicht von einem Ort zum nächsten. Das können wir auch in 1. Chronik, Kapitel 4, 39 bis 41 nachlesen. Der Hirte hat eine ganz wichtige Funktion als Leiter. Er geht den Schafen voran und weist ihnen so den Weg. Psalm 77, 21. Wie bereits erwähnt, verteilt er seine Schafe natürlich auch gegen Räuber und Raubtiere. Der Hirte beobachtet auch stets seine Schafe, um sich ein Bild von ihrem Gesundheitszustand zu machen und Ernährungszustand, ob sie wohl genährt sind. Im Neudeutschen nennt man das dann heute Monitoring. Und wenn eines krank ist, dann kümmert er sich natürlich auch darum und pflegt es. Zur Pflege der Schafe, man stellt sich das oft so ein bisschen, also ich stelle mir das oft so leicht vor, ich bin da in dem Bezug vielleicht ein bisschen naiv, aber da gehören wahnsinnig viele Dinge dazu. Da gehört Baden, Waschen dazu, Klauen schneiden, Scheren, Entwurmen und vieles, vieles mehr. Also das war ein Fulltime-Job. Der Hirt tränkte die Schafe natürlich auch und dabei war es ganz wichtig, dass er den Schafen nur frisches, klares und sauberes Wasser zu trinken gibt. War natürlich deswegen wichtig, weil an stehenden, trüben Gewässern die Infektionsgefahr extrem hoch war. Wiederum zurückdenken an Punkt 1, an diesen Ernährungszustand und Leistungsbereitschaft erhalten und so. Auch Hebammendienste gehörten zum Aufgabenbereich eines Hirten. Also so wie ein Tier trächtig war, war der Hirte doppelt wachsam, damit er sofort, wenn irgendwo Komplikationen auftreten oder sich Schwierigkeiten ergeben, dass er eingreifen kann. Manchmal hat er sogar selbst Lämmer per Hand aufziehen müssen. Ein Hirte war auch ein ganz ein großer Wissensträger, der hat ganz viel wissen müssen. Ablammung und Aufzucht der Tiere, einschließlich Kenntnisse der Anatomie, Wissen über Weidewirtschaft und Futtergewinnung, Beherrschung der Schafhaltung allgemein, wozu auch Stallbau, Pferchtechnik, Hygienemaßnahmen sowie Kenntnisse von Tierkrankheiten zählen, Hütetechnik mit dem Hirtenhund und dessen Ausbildung und vieles, vieles mehr. Also wenn man so über jeden dieser einzelnen Punkte nachdenkt, kommt da schon eine ganze Latte zusammen. Und nicht zuletzt war er unter Umständen auch mit der Produktion von Fleisch, Wolle und Milch zuständig. Also ganz ehrlich gesagt, unter einem ruhigen Job stellen wir dann doch ein bisschen was anderes vor. Also ruhig war das sicher nicht. Gefährlich, anstrengend, viel zu tun, keine Zeit für Entspannung, wäre nichts für mich. Ja. Und wie wir schon wissen, war der Hirte mit seiner Pferde auch vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Und daher hat der Hirte auch immer eine leichte Bewaffnung mitgehabt. Kurzer geschichtlicher Exkurs, das war auch bei uns so, damals im Mittelalter, hat Waffenverbot für den einfachen Mann geherrscht, außer für Hirten. Denen war eine leichte Bewaffnung gestattet. Und damals waren Hirten eben auch leicht bewaffnet, mit dem klassischen Hirtenstab, der uns gut bekannt ist, aber auch zusätzlich oft noch mit einer mit Eisen beschlagenen Keule. Wenn David im ersten Vers so von Gott als seinem Hirten spricht, dann lässt sich dieser Hirtenstab auch ganz gut mit Gottes Wort vergleichen. Man kann sich nämlich jederzeit auf diesen Hirtenstab abstützen. Egal ob der Boden steinig, schlammig, rutschig ist, der Stab verspricht Halt. Auf den kann man ohne zu zögern sein ganzes Gewicht verlagern. Der trägt einen, der stützt einen. Der Stab bietet uns in jeder Situation Sicherheit. Und mit Gottes Wort läuft es genauso. Auch Gottes Wort bietet uns in allen unseren Lebenslagen, egal wie schwierig es ist, Sicherheit und Halt und Trost. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Bild vom Hirtenstab vor Augen hat. Ein bisschen, ja, der hat nämlich oben auch so genau so einen Haken, nämlich. Und dieser Haken war sehr wichtig. Also, wir kennen ja alle das Bild vom verlorenen Schaf. Und mit diesem Haken hat er diese verlorenen Schafe wieder einfangen können. Es ist nämlich so, stellt euch vor, Schaf steht dort, ich bin der Hirte und möchte das Schaf wieder fangen und nähere mich diesem Schaf an. Das Schaf hat genauso wie das andere Tier eine Fluchtdistanz und läuft dann weg. Das heißt, du kommst als Hirte auch nur bis zu einem gewissen Abstand zum Schaf hin. Und um diese letzten Meter zu überbrücken und dass das Schaf wegläuft, gibt es eben diesen Haken im Hirtenstab, wo man dann dieses Schaf am Beinchen einfangen kann und am Flüchten hindern kann. Wenn wir mit unseren Mitmenschen über das Evangelium sprechen, dann müssen auch wir bei diesen Leuten mit all ihren Problemen und ihren Situationen, wo sie gerade drinstecken, einhaken. Mit Gottes Wort. Genau wie der Hirtenstab muss auch Gottes Wort hier bedächtig und weise eingesetzt werden. Mit unseren eigenen Kräften, ja, auf unser Wollen, da kommen wir an diese Menschen nicht dran. Das ist dann genauso wie beim Schaf. Wir sind quasi auf Gottes Wort auch ganz stark angewiesen. Wenn wir einmal an die riesige Latte an Aufgaben zurückdenken, dann wird auch schnell klar, welche Eigenschaften ein guter Hirte mit sich bringen hat müssen. Er muss fürsorglich sein, er muss sanft sein, aber auf der anderen Seite muss er auf seinen langen Wanderungen auch Entbehrungen auf sich nehmen können und ängstlich darf er auch nicht sein, wenn man die ganzen vielen Gefahren denkt. Er muss stets das Wohl seiner Herde vor Augen haben. Und genau dieser eine Punkt, das ist es, was einen guten Hirten ausmacht. Während der schlechte Hirte, ja, der Mietling, von dem Jesus spricht, nur auf seine eigene heile Haut aus ist, ja, dem geht es nur um sich, schaut der gute Hirte immer auf seine Herde. Sein Blick ist immer auf die Herde gerichtet. Sprich, der Blickwinkel der beiden, des schlechten und des guten Hirten, sind diametral verschieden, sind komplett verschieden. Der gute Hirte stellt sogar sein eigenes Leben hinter das seiner Schafe. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, Vers 11. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Die Schafe des Hirten oder möchte ich ein Schaf sein? Die Schafe sind dem Hirten also wichtiger als sein eigenes Leben. Und dann richten wir deswegen halt einmal den Blick von dem Hirten auch weg zu den Schafen. Ich traue mich einmal ganz salopp zu sagen, dass wir heute ein eher zwiegespaltenes Verhältnis zu den Schafen haben. Allgemein gesprochen. Auf der einen Seite gefällt uns die Rolle des Schafs ganz gut. Stellt sich mal vor, auf der Weide stehen, im grünen Gras, sich den Magen vollschlagen, vom guten Hirten beschützt werden. Das ist doch was Schönes, nicht? Da nimmt man auch schon mal gerne in Kauf, dass man vielleicht ein oder besser zweimal im Jahr geschoren wird. Denn so behütet zu werden, beschützt zu werden, das ist ja was Feines, nicht? Wenn jemand da ist, der für einen sorgt, der sich um einen kümmert, so wie damals, als wir noch klein waren und Mama und Papa uns versorgt haben, das ist einfach schön. Auf der anderen Seite aber finden wir Schafe ja auch doof. Ihr kennt doch sicher alle diese Kaffeeheferl und Bettdecken mit ohne dich ist alles doof. Ne? Und was ist da drauf, das Maskottchen? Ein Schaf, genau. Ja, und auch für Schimpfwörter müssen unsere tierischen Freunde herhalten. Ne? Du dummes Schaf, du blödes Schaf, was man immer da vorstellen mag, Schafskopf und so weiter und so fort. Also gerade bei Schimpfwörtern sind die Menschen ja sehr einfallsreich. Aber was ist an diesen Schafen jetzt wirklich dran? Ja? Abgesehen von dieser weltlichen Sicht, die wir jetzt behandelt haben, wie sollen wir sie denn gerade im biblischen Kontext sehen? Schauen wir uns mal an, was dazu in der Bibel steht, wie die Schafe in der Bibel selbst beschrieben werden. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit mache ich das ein bisschen kurz. Schafe gelten als Inbegriff der Unschuld. Kennt doch jeder den Ausspruch, nicht unschuldig sein wie ein Schaf. Und genau in diesem Sinn ist von den Schafen beispielsweise auch in 2. Samuel 24 in Vers 17 die Rede. Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn, siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat begangen. Was haben aber diese Schafe getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters gerichtet sein. Ich würde zwar nicht näher auf die ganzen Opfervorschriften eingehen, aber bitte haltet euch im Hinterkopf, dass Schafe auch damals ganz beliebte Opfertiere waren. Ein bisschen verwunderlich mag auch sein, dass die Schafe in der Bibel als überaus agil und lebendig beschrieben werden. Ja? Das passt vielleicht nicht ganz zu dem imaginären Bild, das wir von Schafen haben, also zu meinem ganz gewiss nicht, bis ich das gelesen habe. Aber lesen wir zum Beispiel einmal Psalm 114, die Verse 4 und 6. Die Berge hüpften wie wieder, die Hügel wie junge Schafe. Muss ich mir vorstellen, ne? Junge Schafe hüpfen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich euch ein Video mitgebracht, das ich ganz kurz zeigen möchte. Film ab. Ja, perfekt. Schaut sich die an. Das ist doch herzig, oder? Die Berge hüpften wie wieder, die Hügel wie junge Schafe. Passt. Also merkt man schon, wie agil und ja, beweglich die sind. Und das sind jetzt keine irgendwie besonderen Schafe oder sowas, ja? Ganz normale Schafe. Okay, reicht schon, danke. Ja, und natürlich spricht die Bibel auch davon, an mehreren Stellen, wie gefährlich es ist, ein Schaf zu sein. Nicht? Wie leicht man da von Raubtieren oder Räubern gerissen werden kann oder auch von Krankheit niedergestreckt werden kann. Gefährlich, so ein Schaf zu sein. Und da hilft ihnen dann auch ihr lautes Blöken nichts mehr. Wenn man sich das Wesen und die Verhaltensweisen von Schafen so anschaut, dann wundert es auch nicht, warum die Schafe in der Bibel so oft als Symbole für uns Menschen verwendet werden. Schafe und Menschen sind nämlich gar nicht so verschieden, wie man vielleicht meinen möchte. Schafe haben tatsächlich sogar einige Dinge mit uns Menschen gemeinsam. Dazu vier Punkte. Erstens, Schafe tendieren dazu, sich zu verlaufen. Menschen auch. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen über das Bild vom doofen Schaf gesprochen. Ja? Und wenn ich ganz ehrlich bin, so verkehrt ist das gar nicht. Schafe sind nämlich wirklich nicht allzu schlau. Gerade wenn nämlich Schafe fressen, vergessen sie rund um sich alles andere. Wir sind dann wirklich fokussiert nur aufs Fressen. Fressen, fressen, fressen. Und auf der Suche nach Nachschub und nach den saftigsten Gräslein gehen sie immer weiter. Gehen und gehen und gehen. Ja, und dann haben sie sich verlaufen. Dann sind sie auf einmal irgendwo. Dann ist nichts mehr zu sehen von der Herde und dem Hirten, der sie beschützt. Und da Schafe dann eben auch nicht besonders klug sind, tun sie sich auch ganz, ganz schwer, den Weg wieder zurückzufinden, ohne fremde Hilfe. Die einzige Möglichkeit, die ihnen dann bleibt, abgesehen vom guten Hirten, der sie dann sucht und sich auf den Weg macht, sie zu retten, ist dann das ganz laute Blöken, das in der Bibel beschrieben wird, und zu hoffen, dass sie von der Herde oder vom Hirten gehört werden. Ja, und genauso wie die Schafe können auch wir Menschen uns verlaufen. Wir wissen ja vielleicht, wie auf falsche Wege geraten können, wie oft wir auf Abwege geraten, wenn wir nicht aufpassen. Und manchmal merken wir es auch erst dann, wenn um uns herum schon alles dunkel ist und wir einfach nicht mehr wissen, wohin. Nehmt zum Beispiel mal kleine Kinder, dann sieht man das immer ganz gut. Was machen die Kleinen als erstes, zum Beispiel beim Einkaufen, wenn sie Mama oder Papa aus den Augen verlieren?
Schreien.
Sie schreien, genau. Genau, sie schreien. Genauso wie ein Schaf, könnte man fast meinen. Sie schreien ganz laut, damit sie auf sich aufmerksam machen und damit sie eben von der Mama wieder gefunden werden. Genauso wie beim Schaf und beim Hirten. Menschen wollen sich natürlich genauso wenig verlaufen wie Schafe, klar. Aber das passiert leider, wenn wir es zulassen, dass uns falsche Gedanken und Götzen beherrschen. Dann ist es genauso wie beim Schaf mit dem Fressen, auch so, dass wir beherrscht werden von unserem Hobby, von Geld, von unseren Wünschen, was auch immer in unserem Kopf ist. Und manchmal, wenn wir Glück haben, schrecken wir dann auf und merken, oh je, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht mehr zurück. Und es ist sehr, sehr gut, wenn wir Menschen dann schreien. Denn Gott hört uns. Zweiter Punkt. Schafe brauchen einen, der sie beschützt. Wir Menschen auch. Dass Schafe viele natürliche Feinde haben, haben wir schon gehört, nicht? Sehr gefährlich. Räuber, Löwen, Wölfe, ganz, ganz viele. Erschwerend kommt in der Situation leider noch dazu, dass sich Schafe nicht wehren können, nicht gut wehren können. Die können zum Beispiel nicht zurückbeißen. Ja? Dafür sind ihre Zähne als Pflanzenfresser auch viel zu klein. Es nutzt nichts. Der Wolf lacht vielleicht. Deswegen brauchen sie jemanden, der sie wirkungsvoll vor Gefahren beschützen kann. Einen guten Hirten. Und genauso wie Schafe brauchen auch wir Menschen jemanden, der uns schützt. Auch wenn wir Männer das vielleicht oft nicht so gern zugeben wollen. Aber es gibt für uns auf der Welt Mächte, die zu stark sind für uns. Gegen die wir als Menschen nicht ankommen, wenn wir keinen wirksamen Schutz haben. Die Sünde ist zum Beispiel genauso eine Macht, nicht? Wir wissen genau, dass wir das nicht tun sollen, dass es nicht gut für uns ist, aber wird uns trotzdem. Und genauso wie auch Schafe einen guten Hirten brauchen, brauchen wir auch einen, der uns vor diesen Gefahren schützt. Einen guten Hirten, nämlich Jesus Christus. Drittens, Schafe brauchen eine Herde. Wir auch. Leider passiert jedes Jahr zu Weihnachten auch immer etwas sehr Trauriges. Jedes Jahr zu dieser Zeit steigt auch die Zahl der Selbstmorde. Das hat mitunter damit etwas zu tun, dass sowohl für Schafe als auch für Menschen sehr, sehr schlimm ist. Nämlich niemanden zu haben. Keinen Freund zu haben, allein zu sein. In der Herde lässt sich einfach vieles besser aushalten. Ein weiterer Punkt, der so in unserem idyllischen Weidebild nicht vorkommt, ist, dass es da draußen, vor allem so gegen Jahresende im Herbst, sehr, sehr bitter, bitter kalt werden kann. Aber unsere tierischen Freunde, die Schafe, können das ganz gut aushalten. Weil, wenn es kalt wird, gehen sie zusammen, kuscheln und dadurch wird es ihnen warm. Schön. Genau in solchen Situationen sieht man, merkt man, wie wichtig genau diese Zusammengehörigkeit, dieses Gemeinsame ist. Da wird dieser Zusammenhalt wirklich sichtbar. Unsere Herde ist die Gemeinde. Wenn jemand an Jesus Christus glaubt, dann braucht auch eine Gemeinde, in der er sich mit seinen Glaubensgeschwistern weiter im Glauben entwickeln kann. Genauso wie das Schaf seine Herde braucht, brauchen auch wir unsere Gemeinde. Vierter Punkt. Schafe können ihren Hirten hören. Menschen auch. Schafe haben leider noch ein großes Problem, über das wir nicht gesprochen haben. Schafe, die sehen nämlich gar nicht gut. Schafe sind nämlich fast blind. Die bräuchten eigentlich so dicke Brillen. Ja. Aber was Schafe viel besser können als sehen, ist hören. Sie hören die Stimme ihres Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Johannes 10, Vers 27. Bei uns Menschen ist es ja auch so, dass wir Gott nicht direkt sehen können. Aber wir haben sein Wort. Wir haben die Bibel. Die Frage ist also bei uns Menschen nicht, ob wir ihn hören, weil das tun wir, sondern ob wir auf ihn hören. Und da ist dieses Auf ganz, ganz wichtig. Da schaut es leider oft in unserer Umwelt sehr, sehr schlecht damit aus. So viel also zu den Gemeinsamkeiten zwischen Schafen und Menschen. Aber Schafe haben uns Menschen leider in ihrer Beziehung zu ihrem Hirten auch ein bisschen was voraus. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir uns in gewissen Situationen auch an den Schafen ein Beispiel nehmen. Klingt vielleicht komisch beim ersten Hören, aber zwei Punkte dazu. Erstens, Schafe vertrauen ihrem Hirten. Schafe gehen davon aus, dass es der Hirte gut mit ihnen meint. Der führt sie zu grünen Auen, zu frischem Wasser, der umsorgt sie. So weit, so gut. Wie schaut es aber bei uns aus? Vertrauen wir auch in jeder Situation darauf, dass Gottes Wege für uns die besten sind? Oder hadern wir dann doch hier und da mit unserem Schicksal? Oder wie schaut es mit unserer Gebetshaltung aus? Beten wir mit Vertrauen, mit der Überzeugung und dem festen Glauben, dass Gott doch in der jeweiligen Situation eingreift, tatkräftig eingreift? Oder gleicht unser Gebet an manchen Tagen eher so einem nutzt nix, schotzt nix? Zweitens, Schafe sind keine Egozentriker. Schafe wissen, dass sie eine Herde brauchen und einen Hirten und akzeptieren das auch. Im Gegensatz zu vielen Menschen würde ein Schaf wohl nicht auf die Idee kommen zu sagen, nö, einen Hirten brauche ich nicht, ich bin mir selbst genug. Wichtig ist nur, dass ich mich entfalten und selbst verwirklichen kann. Hab zumindest noch nie von so einem Schaf gehört. Ihr wisst ja alle, dass ich Bibliothekar bin und habe natürlich klarerweise damit auch sehr viel mit Büchern zu tun und auch mit solchen Büchern, die ich privat nicht unbedingt gerne freiwillig lesen würde. Habe mir das auch angetan, damit ich auch welche empfehlen kann, aber möchte es nicht wieder tun. Zu diesen Büchern gehören nämlich auch Frauenromane. Ja. Sind gute Unterhaltung, vielleicht für mich eher nicht so. Und das hat auch einen Grund. Also zu diesen Frauenromanen gehört zum Beispiel auch eine Ildiko von Kürti, eine Dora Held, eine Gabi Hauptmann und so weiter und so fort. Das Traurige bei diesen Büchern ist nämlich, dass es in, ich möchte das nicht verallgemeinern, sagen wir 90% von ihnen darum geht, dass sich eine Hauptfigur, meistens eine Dame um die 30 bis 40, immer so in diesem Alter, damit herumschlägt, damit kämpft, sich aus familiären und partnerschaftlichen Zwängen zu lösen und sich eben selbst zu verwirklichen, ohne auf irgendwas anderes in ihrem Umfeld Rücksicht zu nehmen. Naja, und diesen bedingungslosen Egoismus, den halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr, sehr bedenklich. Und was hier für die Unabhängigkeit von Familie und Partner gilt, gilt für viele Menschen genauso für ihre Beziehung zu Gott. Auch da möchten sich viele Menschen nicht binden. Sie wollen keine Rechenschaft ablegen müssen. Ja, sie wollen ungebunden, sie wollen frei sein. Aber so einfach ist das nicht. Wir müssen uns eingestehen, dass wir Gott brauchen. Wir brauchen den ganz, ganz dringend, genauso wie die Schafe ihren Hirten brauchen. Genauso dringend brauchen wir Gott. Wir können ohne ihn nicht. Und es ist schön, dass wir das erkannt haben und es würde mich ganz, ganz freuen, wenn das unsere Mitmenschen auch erkennen würden. Und damit kommen wir schon zum Schluss. Die alles entscheidende Frage heute. Wir haben jetzt so einiges gehört zu Schafen, Hirten und ihre Beziehung zueinander. Ausgangspunkt war eigentlich der Psalm 23 und zu dem kommen wir das nächste Mal dann wieder zurück. Nicht alle Menschen heutzutage, die noch nicht an Gott glauben, finden das Bild von Jesus als guten Hirten vielleicht von vornherein unbedingt tröstlich, zeitgemäß oder ermutigend. Sie werden vielleicht eher fragen, damit müssen wir rechnen, bin ich denn ein dummes Schaf, das geführt werden muss? Genauer betrachtet ist für viele Menschen heutzutage das Bild vom guten Hirten ja geradezu eine Provokation. Nicht? Weltlich gesehen. In einer Gesellschaft, in der Selbstverwirklichung und uneingeschränkte Unabhängigkeit für viele Menschen so ein hohes Gut ist, da ist vielleicht der gute Hirte, der einen führt und der einen lenkt und der einen beschützt, nicht unbedingt das, was man zu brauchen scheint. Tun wir das ja. Aber die Menschen sehen das leider nur sehr selten ein. Denn wenn Gott mein Hirte ist, dann führt er mich nicht, dann bin ich nicht mehr verantwortlich, also dann bestimmt nicht ich mehr über mein Leben, sondern der gute Hirte. Der gute Hirte bestimmt mein Leben, dann ist mein Leben Christus bestimmt, so wie es sein sollte. Und das finde ich sehr, sehr, sehr viel besser, als selbstverantwortlich zu sein. Es wird bestimmt vom guten Hirten das Leben. Er führt mich dann die sicheren Wege. Er beschützt mich vor Gefahren und führt mich dann unter seinem Schutz durch dunkle Täler. Unsere Aufgabe ist es dann, unserem Hirten auch zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass seine Wege wirklich die besten sind, dass er es gut mit uns meint. Römer 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr beruhigend und schön. Die Frage, die sich stellt, ist also, möchte ich, so wie David, ein Schaf sein und vom guten Hirten geführt werden, von Jesus Christus und ihm auch vertrauen? Die Frage muss jeder Mensch für sich selbst beantworten. Und ich bin froh, dass wir diese Antwort schon getroffen haben. ich muss gestehen, dass ich sehr, sehr gern ein Schaf bin. Amen.